Die Corona-Krise begleitet uns alle jeden Tag. Das kann keiner abstreiten. Leider führt es auch dazu, dass wir manchmal vergessen, dass es manche Menschen noch viel schlimmer trifft als uns selbst. Dabei ist es eigentlich ziemlich offensichtlich. Um das zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf die Massenunterkünfte, in denen insgesamt 10.000 Menschen untergebracht sind. Für eine solche Unterkunft ist die aktuelle Corona-Situation einfach katastrophal. Und genaueres dazu erzählt uns Helen Deffner.
Mein Name ist Helen Deffner. Ich bin heute als Vertreterin für die Landesflüchtlingsräte hier auf dem Podium. Wir arbeiten in allen 16 Bundesländern zu asyl- und migrationspolitischen Themen. Unser Standpunkt zu Massenunterkünften ist klar, den formulieren wir auch nicht erst seit gestern schon, sondern schon seit Jahrzehnten, nämlich dass Massenunterkünfte abgeschafft werden müssen, weil die Unterbringung von Schutzsuchenden in Massenunterkünften katastrophale Ausmaße annimmt. Das sieht man eben vor allen Dingen gerade in der derzeitigen Situation. Offensichtlich kann es so nicht weiter gehandhabt werden. Das liegt für uns auf der Hand. Das zeigt sich in großen und in kleinen Unterkünften, die zurzeit ja oftmals unter Vollquarantäne gestellt werden, sobald eine sogenannte Person Null positiv getestet worden ist. Aber in Massenunterkünften wird der effektive Schutz vor Ansteckung schlichtweg verunmöglicht. Denn sobald eine Person angesteckt ist, kommt es natürlich auch zu mehr Ansteckungen. Das sieht man beispielsweise, ich als Vertreterin des Flüchtlingsrates in Halberstadt, in Sachsen-Anhalt, in der Massenunterkunft in Halberstadt. Das ist die Landeserstaufnahmeeinrichtung, wo über einen Monat lang Vollquarantäne ausgerufen war, bei der die Menschen kein Mitspracherecht hatten und gerade in den ersten Tagen und Wochen tatsächlich auch die Versorgungsengpässe wirklich enorm waren. Da gab es teilweise keine Seife, kein Klopapier, keine Sanitärprodukte. Es ist klar, die Menschen können sich nicht vor Infektionen schützen, gerade in diesen großen Unterkünften, und das ist ganz klar zu kritisieren. Es wurde unserer Einschätzung nach auf jeden Fall auch sehenden Auges in diese Quarantänesituationen gefahren. Die Durchseuchung der Lager wurde in Kauf genommen. Das sieht man in so ganz bekannten Lagern wie zum Beispiel Suhl oder Ellwangen. Und gerade in Suhl zum Beispiel, was ja die erste Unterkunft war, die unter Quarantäne gesetzt wurde, hat man das auch ganz klar gesehen, was da für ein Bild nach außen vermittelt wird. Also wenn diese einschüchternden Polizeieinsätze gefahren werden, teilweise sogar mit Hundestaffeln, dann zeichnet das natürlich ein absolut dystopisches Bild, was klar auch rechten Kräften in die Hände spielt, gerade wenn es um geflüchtete Schutzsuchende in Deutschland geht. Und ein auf jeden Fall sehr wichtiger Punkt unserer Einschätzung nach ist, dass gerichtlich mittlerweile ja auch bestätigt wurde, was für uns auf der Hand liegt. Es gibt Beschlüsse von Verwaltungsgerichten in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Das heißt, die Rechtsprechung ist demnach einheitlich, nämlich mit dem Tenor, der Mindestabstand kann nicht eingehalten werden. Sanitäre Gemeinschaftsanlagen stellen ein besonderes Infektionsrisiko dar. Also alle Dinge, die eigentlich offensichtlich sind, grundsätzlich zu kritisieren an der Struktur Massenlager, werden hier wieder besonders verdeutlicht. Und unser Hauptkritikpunkt, würde ich sagen, dass daraus kein politisches Handeln folgt. Also es gibt diese Gerichtsurteile, es ist sehr offensichtlich, dass das schiefgelaufen ist. Es haben sich Hunderte von Menschen angesteckt. In Bayern gab es die ersten Todesfälle. Und trotzdem wird sehr wenig tatsächlich konkret umgesetzt, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Deshalb ergeben sich daraus unsere Forderungen, nämlich ganz offensichtlich, auf Komplettquarantäne muss verzichtet werden. Das ist keine Handhabung der Situation. Risikogruppen müssen identifiziert werden, sofort natürlich ausquartiert werden. Wie gesagt, Todesfälle in Bayern, da waren beide Personen tatsächlich auch als Risikofälle bekannt oder einzuordnen vor allen Dingen. Es braucht ausreichende Testungen, es braucht zunehmend psychologische Betreuung, die kaum gegeben ist. Es braucht kontinuierlich mehrsprachige Informationen. Aber letzten Endes, um das Problem an der Wurzel zu greifen, und damit schlage ich quasi wieder die Brücke zum Anfang, es braucht unserer Meinung nach eine Entlassung aus der Wohnpflicht nach § 49 Asylgesetz. Die Menschen müssen dezentral untergebracht werden. Es kann so nicht weitergehen, es darf auch so nicht weitergehen, weil wir damit wirklich katastrophale Zustände in Unterkünften und große Angst und Ansteckungsrisiko für die Bewohnerinnen in Kauf nehmen. Und das darf so nicht weiter passieren.
Durch die Vollquarantäne, die in manchen von diesen Unterkünften angeordnet wird, kommt es auch zu erhöhter psychischer Belastung. Und das, obwohl es für die Bewohner kaum psychologische Betreuung gibt, was ja gerade eben schon angesprochen wurde. Oft ist es tatsächlich auch so, dass sie keinerlei Informationen zu den Zuständen bekommen und sich mit der Situation alleine gelassen fühlen. Es kann allerdings auch nicht unterschieden Es kann allerdings auch nicht unterschieden werden, wer letztendlich nach der Quarantäne negativ ist und wer positiv, denn es wird nicht nochmal getestet, sondern das Einzige, was die Bewohner bekommen, die diese 14-tägige Vollquarantäne absolviert haben, ist ein Armband, welches das zu erkennen gibt. In Studentenwohnheimen wird es allerdings anders geregelt, denn dort wird selbst nach der Quarantäne nochmal getestet, aber vor allem werden die positiv Getesteten von den Negativen getrennt. Zu diesem Thema haben wir auch mit Günther Burkhardt von der Pro-Asyl-Bewegung gesprochen.
Es gibt keine Menschen zweiter Klasse und das Recht auf Gesundheit gilt für alle. Und was wir jetzt erleben, was geschildert wird, ist eine Situation, die man fahrlässig in Kauf genommen hat. Wir haben bereits Mitte März umfangreiche Forderungen erhoben, auch an die Landesregierung, die ja für die Unterbringung zuständig sind, für eine dezentrale Unterbringung. In Bezug auf die Bundesebene stellen wir fest, dass die Unterbringungssituation und die rechtliche Situation ineinander übergehen. Denn man hält ja vor allem Menschen in einem Schwebezustand, wo man denkt, die kann ich wieder abschieben nach Italien, in ein anderes EU-Land, über das sie eingereist sind. Das sind die sogenannten Dublin-Fälle. Und hier hat die Bundesregierung ausgesetzt die Frist, innerhalb derer klar sein muss, welches europäische Land ist zuständig. Es sind im Moment ca. 10.000 Menschen. Die kommen auch nicht raus aus diesen Großunterkünften. Bis zu 1,5 Jahre sollen sie drin sein. Und Pro Asyl fordert mit Flüchtlingsräten Seebrücke, dass Asylverfahren in Deutschland stattfinden. Es ist völlig absurd zu glauben, dass man in einigen Wochen oder Monaten Hunderte, Tausende Menschen abschieben kann in das Land, wo sie eingereist sind, etwa Griechenland, Italien, irgendein anderes EU-Land. Wir wollen, dass Deutschland aufhört, die Verantwortung abzuschieben und sagt, nur wenn in Europa was tut, nehmen wir einige aus Griechenland auf. Die Situation dort ist künstlich herbeigeführt. Es gibt in Deutschland Gerichtsentscheidungen. Sie wurden genannt. Es gibt in Bezug auf Griechenland Gerichtsentscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass man Menschen nicht so menschenunwürdig zusammenfärschen darf. Und es kann nicht sein, dass man um jeden Einzelfall mit enormem Aufwand vor Gericht geht, wie wir es jetzt etwa mit unseren griechischen Partnern in Bezug auf Moria tun, sondern die Politik muss handeln. Und es heißt erstens Evakuierung der Großunterkünfte in Deutschland, zweitens Auflösen dieser Hotspots an den Außengrenzen, die menschenunwürdig sind, die ein enormes, auch gesundheitliches Risiko darstellen für alle, und drittens, dass man hier in Deutschland die Asylverfahren durchführt. Und was man sofort realisieren kann, ist, dass Menschen einreisen dürfen aus Griechenland, wo ein Angehöriger in Deutschland ist.
Daraufhin haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was können wir selber im alltäglichen Leben tun, um die Situation eventuell verbessern zu können?
Also zum einen, wir haben ja in Deutschland ja eine überwältigende Solidarität in der Zivilbevölkerung. Das ist großartig. Es ist toll, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Das ist auch in Europa einzigartig. Und das, glaube ich, ist ein sehr starkes Signal auch an die Politik, dass in Deutschland eben es keine Mehrheit gibt für eine knallharte Abschottungs- und Isolierungspolitik. Das ist toll. Und von daher freuen wir uns über die Solidarität, wenn Menschen auf die Demonstrationen gehen. Wir freuen uns über Unterstützung, alle Flüchtlingsräte, Seebrücke, Pro Asyl, über eine finanzielle Unterstützung. Denn sie haben ja auch mitbekommen, wir führen auch Prozesse, unterstützen konkrete Hilfsangebote, um Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Und wir möchten natürlich auch weiter politischen Druck auf die Länder und auf den Bund, damit hier nicht wechselseitig sich die Verantwortung zugeschoben wird. Da ist eine Menge zu tun und manchmal reagieren Politiker auch. Wenn sagen wir, aus einer konkreten Stadt die Schilderung kommt, hier lebt ein Flüchtling, dessen Family ist woanders und wir wollen, dass die zusammenkommen.
Und konkret von der Seebrücke kann ich sagen, es gibt weitere Demos unter Einbehaltung von Hygienemaßnahmen, die am Planung sind. Wir müssen zunächst mehr Druck auf die Politik ausüben, damit die Aufnahme erfolgt wird. Wir haben gesehen, dass die Politik von sich aus alleine nicht handelt Und da ist die Rolle der Zivilgesellschaft, in irgendeiner Art zu protestieren, nicht nur auf die Straße. Es gibt auch unsere Kampagne Leave No One Behind, wo verschiedene Arten von Demos und Online-Demos durchgeführt werden können, wo jeder von ihrer Zuhause unterstützen kann mit einem Statement auf die sozialen Medien, was die Politik zeigt, dass diese Bereitschaft der Zivilgesellschaft hier ist, damit sie endlich mal handeln.
So, das war nun Tarek Alofs von der Seebrücke. Noch mehr zu Corona und welche Probleme Corona noch so mit sich zieht, findet ihr auf unserer Website auf www.freefm.de.
Freefm auf 102,6.